Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast unserer Jugendklimaredaktion Studio K. Wir durften letztens einen wundervollen Gast begrüßen, und zwar Tobias Krell. Die meisten von Ihnen kennen ihn höchstwahrscheinlich als Checker Tobi aus dem Fernsehen. Er ist Moderator und Reporter und macht für Kinder und Jugendliche Fernsehen. In einem Workshop hat er unseren ReporterInnen von seinem Beruf als Moderator erzählt und davon, wie man die richtigen Fragen stellt und wie man Journalismus ansprechend für alle macht, das heißt auch für Kinder und Jugendliche. Er hat uns alle Fragen beantwortet und es war wirklich ein wundervolles Gespräch. Viel Spaß beim Zuhören.
Der Korrektiv-Jugendredaktion Salon 5 und dem RVR. Wir sind Hüder und Charlotte, wie das hier gerade nur so halb zu sehen. Und wir haben heute einen ganz besonderen Gast und das ist Checker Tobi. Der hat gerade schon auf Instagram ein spannendes Interview mit unserer Reporterin Dara geführt und wird jetzt heute noch ganz viel über seinen Beruf erzählen.
Vielen Dank. Hallo alle. Ich habe schon gefragt, geht's euch gut? Spitzenmäßig. Also ich habe mir überlegt, es soll ja heute gehen um, wie steht man vor einer Kamera und wie verhält man sich da und wie macht man, dass man sich da wohlfühlt. Und ich habe gedacht, ich erzähle erstmal so ein bisschen was dazu, wie ich überhaupt vor die Kamera gekommen bin. Und ich rede und rede einfach. Aber ich will auch nicht so viel reden, weil ich finde es viel schöner, wenn wir uns unterhalten und wenn ihr Fragen stellt und so weiter. Und am liebsten eigentlich auch schon, sobald euch irgendwas einfällt, wenn ich jetzt gleich irgendwas erzähle und ihr habt eine Frage dazu. Ich weiß nicht, wie wir das hier bei Zoom am besten machen, ob man hier so eine Funktion mit Melden hat wie bei Teams oder ob ihr einfach euer Mikro anmacht und einmal Tobi sagt und dann höre ich auf. Oder wie regelt ihr das normalerweise?
Ich würde tatsächlich sagen, wir machen einfach das Prinzip des Reinrufens. Und immer wenn eine Frage ist oder jemand noch ein besonderes Thema einbringen möchte, kann er oder sie sich dann ja melden.
Genau. Also dann einfach das Mikro anmachen und Tobi sagen und dann höre ich auf zu sprechen und dann stellt ihr die Frage direkt dazu. Und sonst erzähle ich jetzt erstmal ein Viertelstündchen oder ich weiß nicht, wie lange das jetzt dauert, einfach so allgemeine Sachen und dann unterhalten wir uns vielleicht einfach am besten und ich beantworte eure Fragen oder rede weiter, müssen wir dann mal gucken. Und übrigens, ich sitze hier gerade noch in so einem Hotelzimmer, weil ich heute noch gedreht habe. Ich bin irgendwo zwischen Bielefeld und Gütersloh gerade und hoffe, dass das Hotel-WLAN hält. Also es ist, jetzt ist ja gerade noch 20 vor 6, wenn jetzt aber gegen 6 die ganzen Geschäftsmänner von ihren Arbeitsstellen kommen und hier das WLAN mit irgendwelchen YouTube-Streams blockieren, dann hoffe ich, dass es hält. Also, ich habe mir überlegt, ich erzähle euch erstmal so allgemein, wie ich überhaupt zu dem gekommen bin, was ich da so heute mache, weil da vielleicht auch schon ganz viele Fragen beantwortet werden, die so damit zu tun haben, wie wird man denn Reporter oder so. Und dann kann ich ja noch ein bisschen drüber sprechen, wie es am Anfang für mich war, vor der Kamera zu standen, wie sich das über die Zeit entwickelt hat. Ich habe sogar noch zwei Clips dabei von meinen allerersten Auftritten vor einer Kamera. Die kann ich euch ja dann auch gleich noch zeigen. Also, ich fange mal ganz vorne an. Mein Papa ist Kameramann. Der arbeitet als Kameramann beim Südwestrundfunk hauptsächlich. Also er ist freiberuflich. Und als ich ein Kind war, so 8 Jahre alt, durfte ich mit zu Dreharbeiten und fand das, die ich spannend fand und fand das super cool. Also für mich war das damals vor allem Fußball. Ich war als Kind, jetzt gar nicht mehr, aber als Kind großer Fußballfan. Ich komme aus Mainz und war Fan von Mainz 05, aber noch viel mehr vom 1. FC Kaiserslautern. Den Verein gibt es heute gar nicht mehr, die spielen in der 3. Liga oder so, aber ich durfte auf jeden Fall mit. Und es ist immer super spannend mitzukriegen, wie so Dreharbeiten ablaufen. Habe aber auch sehr früh gemerkt, dass mein Papa zwar einen coolen Job hat, weil der als Kameramann ganz am Spielfeldrand war und so, aber einen noch cooleren Job hatten die Redakteure, weil die durften mit den Fußballspielern ja direkt sprechen. Die haben eben Interviews geführt und so weiter. Und das fand ich natürlich viel cooler, als nur die Kamera zu halten. Und so habe ich dann irgendwie mit 9 Jahren oder so eigentlich schon gewusst, ich möchte mal Redakteur beim Fernsehen werden. Das ist eigentlich, seit ich ein Kind bin, mein Berufswunsch. Das hat sich dann auch danach nie wieder geändert. Vorher wollte ich mal noch Lehrer werden oder so, aber das war dann auch egal. Und dann wollte ich erst unbedingt natürlich Sportreporter werden, Sportredakteur, weil ich wollte ja mit Fußballspielern sprechen. Dann hat irgendwann mein Interesse an Fußball nachgelassen, aber ich wusste, ich will irgendwie als Journalist beim Fernsehen arbeiten. Und aber gar nicht vor einer Kamera, sondern ich will einfach Beiträge machen, so wie die Redakteure, die mit meinem Papa gearbeitet haben, das auch machen. Und dann habe ich das halt irgendwie so verfolgt. Und ich habe es ja bei Instagram gerade schon zu Lara gesagt, als ich 14 war, habe ich solche Sachen noch überhaupt nicht gemacht. Aber mein erstes Praktikum, so in der 9. Klasse oder in der 10. Klasse, glaube ich, war das, da war ich also 15 oder 16, habe ich dann auch direkt schon beim Fernsehen gemacht. Das war auch beim SWR. Muss ich auch ehrlich sagen, bin ich sicherlich über meinen Papa drangekommen. Wenn ich mich einfach so da beworben hätte, weiß ich nicht, ob das geklappt hätte. Aber ich würde trotzdem immer jedem raten, es einfach zu probieren. Auf jeden Fall war ich dann 2 Wochen bei der SWR-Landesschau und durfte zu anderen Dreharbeiten noch mit und habe herausgefunden, dass mir das riesen Spaß macht und dass ich sowas weitermachen will. Und die haben mir, aber das war das erste Mal, dass ich mit Leuten vom Fernsehen gesprochen habe, die mir dann gesagt haben, wenn du das wirklich machen willst, dann musst du erstmal lernen, wie man journalistisch arbeitet. Also wie stellt man richtig Fragen, wie schreibt man einen guten Text, wie fasst man eine Veranstaltung zusammen und so weiter. Und dann habe ich eben weiter Praktika gemacht und bin in der Zeitung in meinem Städtchen Bad Kreuznach, habe da ein Praktikum gemacht und durfte dann irgendwie so kleine Zeitungsartikel schreiben. Also ich weiß nicht, wenn ein Kinderzirkus in der Stadt war, dann bin ich dahin und habe eine Fotokamera mitgenommen, habe mit dem Clown gesprochen und habe ein Interview mit dem gemacht und habe halt einfach Zeitungsartikel geschrieben. Die habe ich übrigens auch alle noch. Würde ich heute nicht mehr so schreiben, aber das gehört vielleicht dazu. Also ich bin dann über die Zeitung und übers Radio später und so immer weiter in diesem ganzen Journalismusbereich gewesen und habe einfach versucht rauszufinden, wie arbeitet man denn, wenn man als Journalist über Dinge berichten möchte. Und dann habe ich irgendwann angefangen zu studieren. Ich habe Soziologie und Politik studiert in Münster zuerst. Und das aber auch, um das direkt zu erzählen, das waren einfach 2 Fächer, auf die ich Bock hatte. Ich fand es einfach spannend. Es war nicht, weil ich dachte, wenn man das studiert, dann kann man super zum Fernsehen gehen. Ich glaube, sowas gibt es gar nicht. Sondern ich habe studiert, was mich interessiert hat, und das waren Soziologie und Politik. Und dann habe ich ein Praktikum gemacht bei Das Ding TV. Ihr kommt ja alle aus NRW. Da ist, glaube ich, da gibt es auch 1Live, ne? Das ist ja quasi der junge Radiosender vom WDR, richtig? Okay. Und beim SWR in Baden-Baden, also in Rheinland-Pfalz, in Baden-Württemberg, da gibt es einen Sender, das ist quasi das Äquivalent, das Pendant, der heißt Das Ding. Und damals hatten die auch noch eine Fernsehsendung, jede Woche eine halbe Stunde, und die hieß Das Ding TV. Da habe ich ein Praktikum gemacht und das war wahrscheinlich das wichtigste Praktikum meines Lebens, weil die Leute da waren alle unter 30 und ich war 21 und die haben einfach gesagt, ja gut, dann machst du jetzt mal eine Umfrage. Und dann haben die mir ein Kamerateam gegeben und ein Mikro in die Hand gedrückt und haben gesagt, das ist dein Thema. Und dann bin ich in die Stuttgarter Innenstadt gefahren, hatte sowas noch nie gemacht und habe einfach eine Umfrage gedreht. Da war ich hinter der Kamera, aber ich wusste schon, ich muss jetzt irgendwie Passanten ansprechen und den Mikro unter die Nase halten. Und ich glaube, das Thema war Jobs. Also ich habe Jugendliche gefragt, wollt ihr mal studieren? Was wollt ihr mal werden? Wollt ihr lieber eine Ausbildung machen? Und habe das dann nachher zusammengeschnitten und dann hatte ich 1:30 Beitrag und das war mein allererster Fernsehbeitrag. Und das habe ich gut gemacht und das Praktikum ging auch 3 Monate, glaube ich. Ich habe da ganz, ganz viel gelernt. Und dann haben die mir angeboten, freier Mitarbeiter zu werden. Also neben meinem Studium immer wieder nach Baden-Baden zu fahren, da eine Woche zu sein und Beiträge zu machen. Und dafür habe ich dann auch Geld gekriegt. Also plötzlich habe ich fürs Fernsehen gearbeitet und mein Studium und mein Lebensunterhalt damit verdient, dass ich beim Fernsehen Beiträge mache. Das war nicht viel irgendwie, also reich geworden bin ich davon nicht, aber es hat auf jeden Fall gereicht, um halt erstmal so ein bisschen mein WG-Zimmer zu bezahlen und vor allem war es halt das, was ich später mal machen wollte und es war natürlich das Allerbeste. Und dann habe ich da das eine Weile gemacht und bin richtig oft darunter gefahren, habe Beiträge gemacht zu allem möglichen, ich weiß gar nicht mehr, was so die Themen waren. Es gab dann immer so das Ding der Woche und es war immer irgendwie ein Begriff und dann musste ich irgendwie 4 Minuten Beitrag machen zum Thema Lügen und hab mir da irgendwelche hanebüchenen Geschichten ausgedacht. Ich glaube, das ist auch kein Beitrag, den ich heute noch unbedingt vorzeigen wollen würde. Aber so, ich habe ganz viel gelernt. Ich durfte einfach machen, was ich wollte. Wenn was nicht geklappt hat, dann haben meine Chefs und Redaktionsleiter gesagt, dann machst du es halt anders oder so. Also Und das Team war jung, die Kameraleute waren Anfänger, die Tonleute waren Anfänger, die Cutter waren Anfänger, der Redaktionsleiter war selbst noch ganz jung und wir haben einfach gemacht, was wir wollten. Und das war eine richtig tolle Zeit. Und es lief Woche für Woche richtig im Fernsehen und war eine echte Fernsehsendung. Und dann, das war 2007, und dann kam, das habe ich ein paar Jahre gemacht, und dann kam irgendwie 2010 ein Festival, ein Musikfestival, das hieß Mini Rock Festival, ist irgendwo in Baden-Württemberg. Und das war aber, da wollten die kein Fernsehteam hinhaben, aber die wollten trotzdem für online einen Beitrag haben. Und dann haben sie mich gefragt, ob ich das nicht als Reporter machen will. Und ich hatte mich in meinen Beiträgen öfter schon mal vor die Kamera gestellt, aber dass ich quasi Reporter bin vor der Kamera, das hatte ich vorher noch nie gemacht. Und dann durfte ich plötzlich einfach einen Beitrag machen von so einem Musikfestival. Und das war zwar dann noch nicht fürs Fernsehen, aber halt fürs Internet. Und heute macht es überhaupt keinen Unterschied mehr. Vor 10 Jahren war das für mich noch so, okay, ich zum Üben erstmal nur für online. Genau, und dann bin ich da so hingefahren und habe mir vorher genau überlegt, wie soll dieser Beitrag aussehen? Also, was für Moderationen muss ich machen? Wen will ich interviewen? Was für Umfragen mache ich? Welche Bands treffe ich? Und so weiter. Und habe mir das genauestens aufgeschrieben und dann einfach gedreht. Und da habe ich übrigens auch einen kleinen Ausschnitt dabei. Wollt ihr das sehen? Ja, okay.
Unbedingt.
Okay, warte mal. Jetzt gehe ich auf Bildschirm freigeben, oder?
2010!
Ja, es ist ein Musikfestival, ne?
Meine Mutter! Was geht ab? Und genau da sind wir heute für euch. Auf dem Mini-Rock-Festival in Horb am Neckar. Das ist irgendwo im tiefsten Schwarzwald, fragt mich nicht. Wir sehen an 2 Tagen 8000 Leute, über 20 Bands. Die Headliner?
Genau, ich breche das an der Stelle mal ab. Wie komme ich denn da jetzt? Ah ja, genau, stoppen. Also das war quasi die Anmoderation von meinem Beitrag. Und so geht das halt weiter. Es gibt dann immer wieder so Eindrücke von den Zuschauern dort und wie die so drauf sind. Und dann treffe ich nachher noch eine Band und interview die und so weiter. Aber so war das halt. Und ich habe mich da eigentlich auch einfach nur vor eine Kamera gestellt und das so gemacht, wie ich damals dachte, dass das gut ist. Damals dachte ich wohl, es ist gut, so eine Brille zu tragen und die Haare etwas länger. Und es hat Spaß gemacht. Und ich habe sicherlich diesen Anfang, diesen Aufsager, 10-mal gedreht, bis ich das Gefühl hatte, das war gut. Und trotzdem würde ich heute nicht mehr so brüllen und irgendwie eine Sonnenbrille tragen, wenn ich vor einer Kamera stehe. Und lauter so Sachen würde ich natürlich heute überhaupt nicht mehr machen. Oder es sind auch, würde ich sogar sagen, No-Gos. Aber ich wollte das halt irgendwie, dachte ich, das wär gut so. Und so ging das dann weiter. Der Beitrag ist dann gut angekommen und dann durfte ich irgendwie auch Reporterbeiträge für die richtige Fernsehsendung machen, weiterhin von so Musikfestivals. Dann durfte ich, dann bin ich an eine Filmhochschule gewechselt für mein Masterstudium nach Potsdam, Babelsberg, an die Filmhochschule dort und habe plötzlich noch die Kinorubrik dazu bekommen und saß plötzlich Woche für Woche vor der Kamera und habe als Filmkritiker gearbeitet und habe also quasi immer mehr Erfahrung da drin gekriegt, vor einer Kamera zu sitzen, in eine Linse zu sprechen und Zuschauern Dinge zu erzählen. Was ja im Grunde moderieren ist, zumindest ein großer Teil davon. Ja, und dann, wie ging es dann nochmal weiter? Dann war es eigentlich so, dass, und jetzt komme ich zum Kinderfernsehen, dass ich diesen Job ganz lange gemacht habe. Also ich war, glaube ich, 7 Jahre bei Das Ding TV, von 2007 bis 2014. Und Ende 2012 kam aber schon ein Anruf von der Redaktion, mit der ich jetzt Checker Tobi mache. Und die haben gefragt, ob ich nicht zum Casting kommen möchte für deren für eine Kindersendung. Und zu dem Casting hätte ich mich selbst nie beworben, weil ich wollte gar nicht vor eine Kamera eigentlich. Und überhaupt hatte ich gerade einen ganz neuen Plan gefasst. Ich wollte bei der Berlinale arbeiten. Und dann haben die aber gesagt, so, das könnte auch gut für uns passen. Dann haben sie mich zu einem Casting eingeladen im Ziegenstall, wo ich irgendwie einfach eine Reportage für Kinder machen sollte und und einen Bauern getroffen habe, Günther, Bauer Günther, der hatte irgendwie 120 Ziegen und ich durfte eine Ziege melken und durfte mit ihm Fragen zu den Ziegen stellen und so weiter. Und genau, und dann hat das geklappt. Dann haben die gesagt, wenn du magst, kannst du für uns Kinderfernsehen machen. Und genau, und so bin ich eigentlich zum Kinderfernsehen gekommen, ohne dass ich mir das jemals geplant hatte oder mir das vorgenommen habe oder mir das auch nur gewünscht hatte. Das ist einfach zufällig passiert. Ich hätte mich auch für das Casting gar nicht beworben, weil ich ja eigentlich gerade dachte, jetzt mache ich eher Filmfestivals bei der Berlinale. Genau, und dann hatte ich plötzlich also wieder eine ganz neue Rolle, weil wenn ich jetzt vor der Kamera stand, hatte ich nicht mehr eine Zielgruppe von ja, 14- bis 25-Jährigen, die sich gerne feiernde Jugendliche auf Festivals angucken, sondern eben 5- bis 10-Jährige, die eine ganz andere Ansprache haben wollen, logischerweise, denen man mit ganz anderen Worten Dinge erklären muss, wo man Worte wie, ich weiß nicht, das Wort Kompetenz kann man nicht einfach so sagen, sondern wenn das ein Protagonist zu mir sagt, dann muss ich nachfragen und muss erfahren wollen oder muss es irgendwie übersetzen. Also die Art, vor der Kamera zu arbeiten, war plötzlich eine ganz andere. Und da musste ich mich auch erstmal dran gewöhnen, bin aber dann da so reingewachsen. Und genau, das ist eigentlich so ein bisschen, würde ich sagen, hauptsächlich, wie mein Weg vor die Kamera stattgefunden hat. Also ein großer Zufall, wenn wir vom Kinderfernsehen sprechen. Und ich muss auch sagen, dass ich in dem Moment, als ich dann plötzlich für Kinderfernsehen gemacht habe, sowohl ich mich vorher gefühlt habe, plötzlich war ich wieder ganz unsicher, hatte ganz viel Angst, dass ich das nicht kann, dass ich einfach der Falsche bin. Plötzlich war ich ja auch nicht mehr nur Reporter für eine Sendung und einer von vielen, die da vor der Kamera stehen, sondern plötzlich hieß die Sendung so wie ich. Und ich soll die irgendwie tragen und die muss 25 Minuten lang unterhaltsam sein und es muss Wissen rüberkommen und das alles irgendwie über meine Person. Und ich hatte plötzlich Angst, dass ich dem Ganzen nicht gewachsen bin und war vor Drehs wahnsinnig aufgeregt und nervös und konnte nicht gut schlafen und so Sachen. Und das waren dann so die Herausforderungen während meiner Anfänge im Kinderfernsehen, an denen ich total gewachsen bin, weil von Dreh zu Dreh wurde es logischerweise besser. Und auch wenn ich jetzt meine allererste Folge als Checker Tobi war der Steinzeit-Check und wenn ich mir da so meine Gespräche angucke, könnt ihr auch mal machen, also wenn man sich die frühen Folgen anguckt, dann merkt man, dass der Regisseur ganz große Teile der Gespräche plötzlich ins Off gelegt hat. Also man sieht zwar, wie ich mit jemandem spreche, aber den Text hört man aus dem Off, also während ich ihn in der Sprachkabine eingelesen habe, weil die Gespräche einfach nicht so lange stehen gelassen werden konnten, weil meine Nachfragen dann oft nicht gut waren oder so. Und das gehört aber unbedingt dazu, dass man auch sowas mitkriegt, dass man einfach, dass man da erstmal dran wachsen muss. Und ein Gespräch zu führen, ist ja auch keine leichte Aufgabe. Und ich finde zum Beispiel, ihr habt ja wahrscheinlich, wart ihr gerade alle im Insta, oder? Zum Beispiel, wie Lara das gemacht hat, das ist ja nicht selbstverständlich. Das kann man ja nicht einfach so, dass man wirklich zuhört und dass man nochmal reagiert auf das Gesagte und dann die nächste Frage bringt. Also ein Anfängerfehler ist ja ganz oft einfach im Kopf zu denken, was wollte ich nochmal als nächstes sagen und das einfach nur rauszuhauen. So. Genau. Und all diese ganzen Handwerkssachen, ne, wie man Gespräche führt, dabei vor einer Kamera den Eindruck vermittelt, dass man weiß, was man gerade tut und so, das sind alles Sachen, die ich zumindest gelernt habe, einfach durchs Machen und durch die Erfahrung, die einfach immer mehr wurde. Und jetzt, 8 Jahre später, bin ich nicht mehr aufgeregt, wenn ich vor einer Kamera stehe. So zumindest nicht an normalen Tagen. Und trotzdem passiert es mir immer noch, dass ich in diese Unsicherheiten und Ängste vom Anfang zurückfalle. 2 Beispiele habe ich dafür. Vor ein paar Jahren habe ich Angela Merkel mal interviewt und wusste aber 5 Minuten vorher erst, dass ich sie interviewen würde. Also wir hatten die angefragt, sie hat gesagt, nee, geht nicht. Und dann hat uns ein Politiker, dessen Kind Fan der Sendung ist, das Interview plötzlich verschafft. Und dann hat er gesagt, das war der Alexander Dobrindt, wie man den jetzt findet, ist ja nicht so wichtig, aber ich bin ihm dankbar dafür. Dann hat er gesagt, okay, Angela Merkel hat jetzt Zeit für dich, eine Frage und du musst in 5 Minuten da unten sein. Und plötzlich habe ich gedacht, Ja, gut, okay, wow, was soll ich denn Angela Merkel jetzt fragen? Und ich duze ja auch immer alle in dem Programm. Und dann gibt es immer ein High Five am Ende. Und dann wusste ich nicht, soll ich jetzt Angela Merkel High Five geben und soll ich du Frau Merkel sagen oder so. Also all diese ganzen eigentlich völlig unnötigen Sachen waren in meinem Kopf. Und dann ist mir dieser Anfängerfehler passiert. Ich habe meine Frage gestellt, habe mich nicht versprochen, habe gedacht, sie hat irgendwas geantwortet. Ich habe nicht zugehört, weil ich so dachte, geil, ich habe gerade Angela Merkel eine Frage gestellt und ich habe mich nicht versprochen. Und dann war sie fertig mit ihrer Antwort und ich wusste überhaupt nicht, was sie gerade gesagt hat. So, also solche Sachen passieren dann mir zumindest nach wie vor. Und das zweite Beispiel ist gerade letzte Woche gewesen. Da habe ich das erste Mal live was moderiert, den Kika Award, eine Live-Fernsehshow im Kika. Und sowas habe ich vorher auch noch nie gemacht. Und bei den beiden Generalproben habe ich so rumgestottert, dass die Leute in der Regie gedacht haben und auch gesagt haben, du, so geht es aber nicht. Also du sollst ja, das ist ein feierlicher Award und du musst den Kindern, die dort sind, das Gefühl geben, dass es toll ist und so. Und das ist auch wieder so, wenn was Neues kommt, dann ist es, glaube ich, ganz normal, dass man unsicher ist und sich erstmal durchkämpfen muss. Und wenn man das geschafft hat, dann ist man wieder daran gewachsen. Und meine nächste Live-Show werde ich bestimmt mit einem ganz anderen Ding schon mal anfangen, weil ich sowas jetzt einfach schon mal gemacht habe. Und damit sind wir ja auch schon beim Kern dieses ganzen unseres Workshops heute. Wie wird man selbstbewusst vor der Kamera? Ich glaube, einfach nur durch Ausprobieren und durch sich die Sachen dann angucken und merken, puh, das war aber wirklich gar nicht gut. Und beim nächsten Mal einfach wissen, was man nicht gut fand an sich selbst und dann besser werden. Und dazu gehört zum Beispiel auch, ich weiß nicht, ob das für euch auch so ein Thema ist, für mich ist es das auf jeden Fall, man guckt, also ihr kennt es ja, man hört seine eigene Stimme zum ersten Mal und denkt, oh Gott, klinge ich furchtbar. Man sieht sich das erste Mal selbst vor einer Kamera und denkt, wie sehe ich denn aus? Man sieht sich das erste Mal im Profil vor einer Kamera, was man im Spiegel nie selbst hinkriegen kann und denkt, Gott, meine Nase ist riesig oder schief oder groß oder so. Diese ganzen Sachen, da muss man ja erstmal sich dran gewöhnen. Und das passiert, glaube ich, einfach nur. Und auch, dass man dann so Eitelkeiten ablegt und sagt, oh Gott, ich habe einen Pickel oder sonst irgendwas. Das passiert einfach nur, glaube ich, mit Erfahrung und mit der Zeit. Und je öfter man Sachen macht und je öfter man irgendwie das Gefühl hat, das habe ich gut gemacht und je öfter man das Feedback kriegt, das habe ich gut gemacht, lernt man auch, die eigene Wahrnehmung mit der Wahrnehmung von außen abzugleichen und dann wird man selbstbewusst und dann fängt es irgendwann auch an, Spaß zu machen und man hat keine Angst mehr vor einer Kamera, was ich zumindest am Anfang immer hatte und was glaube ich auch einfach dazugehört. Und dann ist es natürlich, das ist jetzt so mein letzter Punkt, den ich jetzt einfach noch so reden würde, bevor wir hoffentlich gleich richtig miteinander sprechen. Und dann gibt es natürlich auch noch die Herausforderung, dass es die verschiedensten Situationen gibt. Also eine Moderation ist, also jetzt gerade halte ich ja so ein bisschen zum Beispiel einen Vortrag. Vor einem Computerbildschirm einen Vortrag zu halten, ist was anderes, als auf einer Bühne zu stehen und einen Vortrag zu halten, weil die Interaktion eine andere ist. Als Moderator vor einer Kamera zu stehen und ein Mikro in der Hand zu haben und in eine Kamera zu moderieren, ist was anderes, als kein Mikro in der Hand zu haben, weil was macht man in der Zeit mit seinen Händen? Vor einer Kamera ein Gespräch zu führen, wie ich das als Reporter mache, ist was anderes, als Moderator eine Show zu moderieren. Im Studio einen Beitrag anzumoderieren, ist was anderes, als im Studio mit Publikum zu moderieren. Eine Reportage zu machen bei einem Bauern, der mir erklärt, wie aus einer Zuckerrübe Zucker wird, ist was anderes, als ein Gespräch im Hospiz zu führen mit einem Mann, der weiß, dass er sterben wird und mit mir einen seiner letzten Tage teilt. Also die Situation und die Aufgabe, die man hat, die ist ja immer, immer unterschiedlich. Und ich glaube, auch da ist es so, dass man einfach nur durch Machen und Ausprobieren lernen kann. Also ein Günther Jauch, der wahrscheinlich einer der ältesten Moderatoren-Showhasen unseres Landes ist, der ist lustigerweise von meinem Chef entdeckt worden. Also die erste Sendung haben die beiden gemeinsam gemacht, da waren sie so Mitte 20. Und wenn ich mir angucke, wie Günther Jauch mit Anfang Mitte 20 eine Sendung, die heißt Live aus dem Alabama oder hieß sie damals, moderiert hat, da merkt man zwar schon, man sieht schon Günther Jauch, wie man ihn heute kennt, aber ich glaube, auch er würde sich nicht mehr so hinsetzen, er würde nicht mehr so die Fragen stellen, er würde ganz viele Dinge sicherlich anders machen. Und am Ende, glaube ich, ja, ist das alles immer einfach nur eine Frage von Erfahrung. Und je länger man es macht, desto mehr Erfahrung sammelt man, desto sicherer wird man. Und ich glaube und hoffe, dass diese Momente, in denen man Angst hat oder denkt, man schafft das nicht oder man ist irgendwas nicht gewachsen, dass die nie aufhören. Ich glaube auch, ein Thomas Gottschalk oder ein sonst irgendwer ist manchmal noch aufgeregt vor Situationen, von denen er nicht weiß, ja, wie, ob er sowas schon mal gemacht hat oder dass nochmal eine andere Art von Prominenter kommt oder so. Und ich hatte das zumindest in den letzten acht Jahren Kinderfernsehen immer wieder. Als kleines Beispiel, vor 6 Jahren habe ich mal Crow getroffen und war wahnsinnig aufgeregt, weil es halt ein Prominenter war, von dem ich irgendwie wusste, dass den auch ganz viele toll finden. Und ich glaube, heute wäre ich vor so einem Gespräch mit Crow zum Beispiel nicht mehr aufgeregt, weil ich irgendwie mit der Zeit gelernt habe, mit Prominenten muss man auch nicht anders sprechen als mit dem Zuckerbauern zum Beispiel. Aber das sind natürlich Erfahrungen, die man erstmal machen muss. Und Angela Merkel ist dann für mich auch wiederum eine andere Prominenz als Crow. So, also ich glaube, genau, das ist immer abhängig davon, wie es so ist. Und als allerletzten Punkt, die Art und Weise, wie man vor einer Kamera steht und wie man sich dann damit wohlfühlt und wie man auch aufhört, Angst davor zu haben, sich zu versprechen und lauter solche Sachen. Das ist, glaube ich, auch was einfach nur dann passiert, wenn man es wirklich oft gemacht hat. Genau. Habt ihr schon irgendwelche Fragen dazu oder Anmerkungen oder Widersprüche oder sonst irgendwas?
Wir haben ja ganz viele Fragen zusammen vorbereitet. Ich würde vorschlagen, ihr ruft jetzt einfach mal rein, ohne melden, einfach Mikro an und raus damit.
Meine erste oder die erste Frage ist, wie ist es in der Rolle eines Kindes zu sein? Also in der Sendung Checker Tobi bist du ja, fragst du ja sozusagen für die Kinder aus der Rolle eines Kindes und nicht wie in einer normalen Reportage zum Beispiel. Mhm. Wie fühlt es sich an, so?
Ja, also ich muss dir so halb widersprechen. Du hast recht, ich frage für die Kinder. Ich übersetze alles für die Kinder, aber ich frage nicht in der Rolle eines Kindes. Das ist, glaube ich, auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt bei meinem Job. Wenn ich beim Zahnarzt den Zahncheck mache und ich sitze auf einem Zahnarztstuhl und der holt den Bohrer raus und ich frage, was ist denn das? Was machst du denn damit? Dann nimmt mich ja auch kein Kind ernst. Also die merken ja, ob ich eine Frage stelle, weil ich sie wirklich wissen will oder weil ich denke, ich müsste sie stellen. Und deshalb ist, glaube ich, bei meinem Job der wichtige Drahtseilakt, dass ich natürlich Fragen stelle, von denen ich die Antwort oft schon kenne, aber dass ich mich ja trotzdem dafür interessiere, von der Person rauszufinden, wie würde er es mir erklären. Ich glaube, da spielt wieder dieses Interesse an den Menschen, das ich habe, eine ganz wichtige Rolle. Und könnt ihr auch mal darauf achten, ich benutze zum Beispiel ganz oft so Formulierungen wie, irgendwann neulich zum Beispiel hatten wir mal eine Sendung, ich glaube, es war der Lachcheck, da hat mir ein Arzt erklärt, dass Lachen ein Reflex ist und ein 6-Jähriger weiß vielleicht noch nicht, was ein Reflex ist. Ich weiß aber definitiv, was ein Reflex ist. Wenn ich, also natürlich, manchmal frage ich dann auch, was ist denn ein Reflex? Ist auch keine schlimme Frage, aber ich formuliere auch oft so, dass ich sage, kannst du bitte nochmal erklären, was ist denn ein Reflex? Und damit fange ich das so ein bisschen ab, damit ich nicht wirke wie ein 34-Jähriger, der ein bisschen doof ist, sondern wie ein Mensch, der für Kinder Sachen rausfindet und deshalb ernst gemeinte Fragen stellt. Und das fühlt sich nie doof an, sondern immer gut, weil es mir natürlich auch ganz viele Freiheiten gibt. Ich kann ja, also ich mache ja auch einfach viel Quatsch. Ich kann ja ganz viel Kram ausprobieren, den ein erwachsener Reporter für ein erwachsenes Publikum nicht machen würde. Also wenn ich bei diesem Zuckerbauern-Beispiel bleibe, wenn ich auf die Zuckerrübe aus dem Boden hole und er schneidet die auf, dann lecke ich halt dran. Und das würde vielleicht jemand für Galileo nicht machen oder für irgendein anderes Reportageformat. Und das ist ja auch ein Geschenk. Frage beantwortet oder war das viel Gelaber für...
Nee, das war schon interessant, das war gut.
Okay, super.
Dazu kann ich auch meine Frage direkt anschließen. Mhm. Und zwar wäre meine Frage... Du checkst ja im Prinzip ganz viele verschiedene Bereiche, ganz viele verschiedene Themen und. Mhm. Und hat dich das als Tobias Krell auch weitergebracht? Also hat das deinen Horizont erweitert?
Total. Und zwar passiert das jeden Tag, dass mein Horizont erweitert wird. Also ich lerne ja wirklich original jeden Tag irgendwas Neues. Und selbst wenn ich nicht drehe, arbeite ich ja redaktionell an der Sendung. Also ich bin ja keiner, der, habe ich ja vorhin erzählt, ich komme ja von hinter der Kamera. Ich wollte immer hinter die Kamera und das inhaltliche Arbeiten ist mir ganz, ganz wichtig. Und selbst wenn ich nur eine Woche lang im Büro sitze und Dinge manchmal recherchiere oder mit brainstorme mit den Redakteurinnen, mit denen ich zusammenarbeite, lerne ich ja trotzdem immer wieder jeden Tag was Neues. Und mein Horizont erweitert sich dabei total. Manchmal bei Themen, von denen ich wirklich schlicht gar keine Ahnung hatte und manchmal bei Themen, wo ich schon viel wusste, aber nochmal ein bisschen was Neues erfahren habe. Zum Beispiel gerade heute war ich in einer Glas-Recycling-Anlage und wir machen gerade einen Film zum Thema Mülltrennung und ich weiß natürlich, dass ich meine Glasflaschen in den Glascontainer bringe, aber wenn man dann mal durch so ein Werk geht und guckt, wie aus diesen Glasflaschen was wird und warum es wichtig ist, dass man weiß nach weiß wirft und grün nach grün und braun nach braun, so, wenn man das dann mal sieht, wie wird das getrennt, wie gehen die Etiketten ab, warum ist es voll okay, den Deckel von dem Gurkenglas mit reinzuwerfen und so, dann verstehe ich schon wieder mehr. Und was meinen eigenen Horizont angeht, Mülltrennung ist, da sind wir bei euch wieder, klimamäßig ein ganz, ganz, ganz wichtiger, entscheidender Punkt, weil alles, was im Restmüll landet, wird verbrannt, kommt nicht zurück in den Kreislauf und ist scheiße fürs Klima. Und deshalb ist Mülltrennung auch so was Wichtiges und Glasrecycling eben auch. Und wenn es richtig gemacht wird, dann ist das eine unglaublich ressourcensparende Angelegenheit. Und schon nehme ich wieder was mit in meinen persönlichen Alltag als Tobias Krell, was mich und mein Umfeld weiterbringt.
Ich hatte eine Frage. Ich bin Anna. Also meine Frage ist, warum hast du dich entschieden, hier beim Studio K uns mitzuhelfen und quasi dabei zu sein?
Weil ich eure Sache toll finde. Also ich meine, ich habe die Anfrage bekommen von den Leuten von Barbarella und dann hatte ich Kontakt mit verschiedensten Menschen und als mir erklärt wurde, was ihr da macht, ich finde es einfach toll. Ich finde toll, dass die Kombination aus Journalismus, Medien und Klima finde ich super. Ich finde, das sind auch zwei Dinge, die sich gegenseitig befruchten. Also da haben wir vorhin im Vorgespräch mal kurz drüber geredet. Es gibt natürlich ist der Journalismus und die Berichterstattung wichtig fürs Klima, weil je mehr in den Medien das Thema stattfindet, desto mehr Leute erreicht, desto mehr Bewusstsein wird geschaffen. Das ist ja das Tolle an den Medien, die Reichweite. Und wenn Medien gut genutzt werden und wenn man aussortiert, was Fake News sind und wo Medien auch richtig schädlich sein können, ist es ja total toll, dass man Medien bilden einfach. Und je gebildeter die Menschen sind, desto mehr passen sie auf. Und das ist gerade beim Thema Klima ja das Allerwichtigste. Also der Bildungs Auftrag, sage ich mal, den Fridays for Future zum Beispiel haben, ist ja unermesslich durch einfach die Reichweite, die sie auch medial haben. Und mich beeindruckt das sehr, dass ihr halt alle irgendwie Teenager seid und eure Zeit nutzt, um sowas zu machen, dass ihr offensichtlich alle Bock habt, in einem Bereich zu arbeiten, den ich liebe. Also ich habe mir nie was anderes vorstellen können. Ich kann mir jetzt nichts anderes vorstellen. Ich finde Journalismus und Medien einfach super spannend und vielseitig und toll. Und deshalb bin ich gern dabei.
Ich hatte auch noch mal eine Frage. Ich bin übrigens Clara. Und zwar hast du ja schon erwähnt, dass du vorher nicht so viel mit der Serie am Hut hattest. Also denke ich mal, weil du ja meintest, dass du dir das nicht so ausgesucht hast mit dem Casting. Aber es gab ja schon vor dir den Checker Chan. Und ich wollte fragen, ob du da irgendwie so einen Leistungsdruck verspürt hast oder ein anderer aus unserem Team, die heute leider nicht dabei sein kann, hatte auch gefragt, ob ihr im Kontakt steht oder du vorher etwas von ihm wusstest oder ihr sogar zusammenarbeitet oder zusammengearbeitet habt.
Das finde ich eine total spannende Frage, hatte ich auch noch nie, die mit dem Leistungsdruck, weil es tatsächlich ein Riesending natürlich für mich gewesen, also total. Also vorne angefangen, ich kannte die Sendung nicht, weil ich, bevor ich selbst Kinderfernsehen gemacht habe, nie Kinderfernsehen geguckt habe, also klar, als Kind, Löwenzahn fand ich super, die Sendung mit der Maus fand ich super, für Willi will's wissen bin ich leider ein bisschen zu alt, aber das ist ja so ein bisschen das Vorgängerformat, ich weiß nicht, ob ihr das alle kennt. viele kennen es auf jeden Fall. Und als dann Checker, als dann das, der Anruf kam zum Casting, habe ich mir angeguckt, was Checker Jan für eine Sendung ist. Und fand das auch cool und so weiter, aber habe mir da auch noch nicht so viel Gedanken zu gemacht, weil meine Haltung beim Casting ja wirklich war, nicht, ich will das unbedingt kriegen, sondern ich bin da hingefahren mit dem Hintergedanken, spannend, ich habe noch nie bei einem Casting mitgemacht, da kann ich ja nur dran wachsen, das ist bestimmt eine tolle Erfahrung, ich mache das mal. Aber ich wollte es wirklich nur fürs Casting machen. Ich wollte auf keinen Fall wegziehen aus Berlin, um nach München zu gehen. Und ich wusste, das würde ich dann machen müssen. Ich habe wirklich gedacht, Casting probiere ich mal aus. Und als dann die Zusage kam, habe ich natürlich großen Respekt und große Angst davor gehabt. Also nachdem ich mich dann entschieden hatte, ich mache das wirklich auch, ob ich sowas denn überhaupt kann. Und dann war es so, dass der Can und ich noch genau uns einen Monat überschnitten haben. Der hatte das zu dem Zeitpunkt 2,5 Jahre gemacht. Und ich bin im April 2013 gekommen und er ist im Mai 2013 gegangen. Und ich habe mich von Anfang an super mit ihm verstanden und er hat mir auch leicht gemacht zum Glück. Das rechne ich ihm hoch an, weil er hat gesagt, er ist ganz froh, dass ich es geworden bin und hat mir ein super Gefühl gegeben, dass ich ihm nichts wegnehme oder so, sondern dass er wollte noch fertig studieren und so weiter und er hat gesagt, es ist toll, dass du das übernimmst. Also das war schon mal super. Aber trotzdem habe ich ein bisschen gebraucht, um zu kapieren, dass ich jetzt nicht Tobi bin, der Checker Jan moderiert, sondern dass Checker Tobi eine eigene Sendung ist. Und ich glaube, das ist auch was dem Julian jetzt wiederum, der dann viele Jahre später kam, bestimmt auch eine Rolle spielt, dass er nicht tut, so als wäre er Jan oder mir und Jan oder Willi oder sonst irgendwem nacheifert oder so, sondern halt einfach, dass wir jeweils wir selbst sind. Weil das ist ja was ganz Wichtiges. Die Sendung lebt davon. Also wenn die Sendung Tobi heißt, dann wäre es doof, wenn nicht alles von nur Tobi da drin ist. Also wenn ich so tue, als wäre ich jemand anders oder eben Fragen anders stelle, als ich sie eigentlich stellen würde, weil es irgendwer von mir verlangt, dann funktioniert das Konzept nicht. Und ich habe mir Jan zwar angeguckt, aber habe dann halt recht schnell auch mitgekriegt, so ich kann einfach so sein, wie ich bin, ich kann die Fragen so stellen, wie ich möchte, ich kann den Humor da reinbringen, finde ich ein ganz wichtiges Thema übrigens, haben wir noch gar nicht von gesprochen, bei Wissensvermittlung Humor, der mein Humor ist und nicht der von Jan oder so. Und ich habe da nicht so lange gebraucht, mich zu emanzipieren, aber was wirklich hart war, waren so die ersten 1-2 Jahre, in denen einfach das Publikum mir nicht das Gefühl gegeben hat, dass die es geil finden, dass ich Checker Jan abgelöst habe, sondern eher so dachten, ey, wo ist denn der Jan hin, was soll denn der Tobi hier, den will doch keiner sehen und so. Das war das, was mir eigentlich am meisten zu schaffen gemacht hat, weil ich dann halt so gemerkt habe, und es ist auch mehr als nachvollziehbar von Publikumsseite aus, ne? Du hast da einen Reporter, die Sendung trägt seinen Namen, du hast dich an den gewöhnt, du magst den. Ich finde, der Jan hat das super toll gemacht. Ich gucke seine Sendungen auch immer noch gern, finde, die sind auch gut gealtert. Und dann kommt dieser Neue, der sieht anders aus, der macht Sachen anders und so weiter. Und da müssen sich dann erstmal alle dran gewöhnen. Und das war, glaube ich, für mich die größte Herausforderung. Also eher so, nicht so sehr in der Arbeit an sich, sondern in dem Selbstbewusstsein weiterzumachen, wie ich bin, obwohl von außen so kam, vor allem natürlich in den sozialen Medien, ist ja auch nochmal so ein eigenes Feld, ist es okay, wie ich bin. Ja.
Genau dazu würde ich auch noch anknüpfen, zu dir, Tobi, und auch was Clara gefragt hat. Und zwar habe ich mir aufgeschrieben, ob das für dich, also wie das für dich war, das hast du jetzt gerade schon ein bisschen beschrieben, weil ich kann mich auch noch erinnern, ich habe Checker Chan früher sehr gerne geguckt. Und dann auf einmal war da nicht mehr Checker Chan, sondern Checker Tobi. Und ich war so, ich weiß gar nicht mehr, wie alt ich war. Ich glaube, ich war 11.
Wie alt bist du jetzt?
16.
Also ich bin seit 7 Jahren auf Sendung. Seit 2013 im Herbst.
Okay, genau. Macht gerade für mich nicht so viel Sinn. Aber auf jeden Fall war ich auch überrascht, auf jeden Fall. Und das Publikum ist ja noch sehr jung.
Ja.
Wie du auch gerade sagtest, die haben eine ganz andere Denkweise und so weiter. Und wie hast du dich in den ersten 2 Jahren gefühlt? Also du meintest ja, das war gerade da eine große Herausforderung. Und wie war das für dich so, dann wirklich so abzuschließen, so, das ist jetzt meine Sendung, ich moderiere das jetzt, ich bin jetzt da und ich mache das gut, was ich mache?
Ja, das war auf jeden Fall ein längerer Prozess. Das Tolle ist, habe ich vorhin schon mal kurz erwähnt, dass mein Team einfach super ist. Also ich liebe die alle und wir lieben uns und wir sind befreundet und wir machen auch Sachen zusammen, die nicht mit der Arbeit zu tun haben und so. Und das ist natürlich schon mal wichtig, dass ich da mit Leuten arbeite, die mir ein Gefühl, also mit denen ich einfach Spaß habe. Wenn es mir Spaß macht bei der Arbeit, dann fällt es einem auch leichter, damit klarzukommen, dass, dass das Publikum erstmal Gewöhnungsschwierigkeiten hat. Aber das hat dann einfach eine Weile gedauert. Also ich meine, es gab dann so Momente, also zum Beispiel die ersten 2 Jahre, immer wenn Kinder mich auf der Straße erkannt und angesprochen haben, war die zweite Frage, kennst du auch Chaka Jan? Und das hat mir, am Anfang hat mich das genervt, irgendwann war ich damit voll okay, weil ich das auch total verstehen kann natürlich, dass man da ein Interesse dran hat. Und schön, Clara, das habe ich vorhin gar nicht beantwortet, Jan und ich mögen uns sehr, wir haben auch Kontakt, der wohnt halt im Moment wohnt er, glaube ich, in Oldenburg oder sonst auch oft in Berlin, Bremen, Hamburg, der Jan wohnt an vielen Orten, aber nicht in München, insofern sehen wir uns nicht so oft. Aber wir hören uns ganz regelmäßig mal und so und mögen uns auf jeden Fall auch. Genau, und je öfter ich dann irgendwie darauf angesprochen wurde, kennst du den Jan, desto mehr habe ich mich auch daran gewöhnt und wie gesagt, kann das auch verstehen. Und dann ist natürlich auch, das hast du gerade auch gesagt, Dina, die Zielgruppe ist ja sehr jung. Und das ist natürlich auch der große Vorteil, weil unsere Kernzielgruppe beim Checker ist so 6 bis 10 Jahre. Ich würde mal sagen, zwischen 4 und 12 ungefähr wird es geguckt. Und wenn man das 2 Jahre macht oder 2 Jahre auf Sendung ist, dann gibt es halt schon einen ganzen Haufen 4- und 6-Jährige, die mit Tobi aufwachsen. Und so wird es dann ja immer, immer, immer mehr. Und die Zielgruppe wächst halt schnell raus, aber genauso schnell auch rein. Und deshalb gab es dann immer mehr, sukzessive immer mehr Kinder, die auch meine Sendung kannten. Und bei Julian ist es jetzt genau der gleiche Prozess gewesen. Und das hat geholfen. Genau.
Dann habe ich noch eine Frage. Mhm. Und zwar, du bist jetzt ja in der Öffentlichkeit sehr als Checker Tobi bekannt.
Ja.
Nicht so als Tobias Krell.
Ja.
Ob dich das manchmal stört, wenn du sagst, ja, ich wäre jetzt aber auch gerne Tobias Krell und nicht immer Checker Tobi.
Auch eine super spannende Frage und auch tatsächlich was mich von Anfang an so ein bisschen beschäftigt hat und auch im Moment sicherlich beschäftigt. Es geht mir nie auf den Geist. Also ich mag die Sendung, ich will die auch noch weitermachen. Ich werde jetzt auch noch mindestens 2 Jahre weiter Checker Tobi produzieren. Ein bisschen weniger als vorher, aber es geht auf jeden Fall noch weiter. Und wir drehen auch einen neuen Kinofilm. Und ich mag die Figur und ich mag die Sendung und ich mag die Arbeit und ich mag es vor allem, das haben wir auch noch nicht besprochen, für Kinderfernsehen zu machen, weil die sind einfach die coolste Zielgruppe, die man sich vorstellen kann. Aus vielen, vielen Gründen. Aber Kinder sind halt auch einfach die Besten. So, Kinder sind einfach sehr gute Menschen, finde ich. Genau, insofern stört es mich nicht, irgendwie in der öffentlichen Wahrnehmung der Checker Tobi zu sein. Und solange ich Kinderfernsehen mache, ist es auch voll okay, dass ich im Kinderfernsehen irgendwie der Tobi bin. Ich glaube, das ist jetzt einfach so eine Frage von, wie gehe ich in Zukunft damit um? Also wenn jetzt irgendwie, wenn ich mal ein Programm mache, das nicht nur für Kinder ist, wie entwickelt sich das dann? Aber dadurch, dass ich nie so eine Person war, die halt gesagt hat, in 5 Jahren will ich das und das machen und sich so einen Plan gemacht hat, sondern mir sind all die Sachen ja immer eher zufällig passiert. Ich habe halt gemacht, worauf ich Lust hatte oder was mir Spaß gebracht hat mit Leuten, die ich mochte. Und dann ist das so passiert, dass halt irgendwie Dinge aufgetaucht sind. Plötzlich kam ein Casting, plötzlich mache ich Kinderfernsehen. So. Und so könnte es ja auch sein, dass irgendwie nochmal Erwachsene-Programme irgendwann dazukommen oder so. Und dann verschiebt sich sicher auch sowas wieder. Aber es ist nicht so, dass ich das irgendwie doof finde oder mich das nervt.
Ich hätte eine Frage und zwar, gibt es eigentlich irgendwelche Themen, von denen du selbst denkst, die sind sehr wichtig und darüber sollten auch gerade die Kinder viel wissen, aber bisher kam das noch nicht so wirklich dran?
Ja, ganz auf jeden Fall. Also ich finde prinzipiell fast alle Themen wichtig. Und ich finde, es gibt auch fast kein Thema, das man mit Kindern nicht besprechen kann. Ich glaube, also wir haben ja eine Sendung gemacht zum Thema Tod, der Leben- und Sterben-Check. Das ist ja auch irgendwie so ein Thema, wo viele Erwachsene schon ihre Schwierigkeiten haben, mit Kindern überhaupt drüber zu reden. Und wir machen eine ganze Sendung dazu. Und ich finde aber gerade, das sind die wichtigen Themen, so die, wo man im ersten Blick nicht dran denkt. Und das sind ehrlich gesagt, wenn ich ehrlich bin, auch die Themen, die mir am meisten Spaß machen. Also der Leben- und Sterben-Check ist mir bisher die allerwichtigste Sendung. Und wenn ich dir jetzt aufzähle, was für Themen ich gerne machen würde, dann liest sich das sehr niederschmetternd. Aber wir drehen zum Beispiel gerade den Krebs-Check. Finde ich super wichtig. Ich möchte unbedingt einen Depressions-Check machen, weil ich das total wichtig finde. Überhaupt psychische Krankheiten. Dann finde ich, sollte es dringend mal eine Sendung geben zu Sexualität, was jetzt kein schwieriges Thema per se ist, aber halt einfach wichtig. Also all diese ganzen etwas sperrigeren Sachen, Krieg, Vertreibung und so weiter. Ich glaube, wenn man die richtig angeht, dann kann man das Kindern auf jeden Fall nahe bringen, ohne ihnen Angst zu machen. Es hat halt immer was mit der Haltung zu tun, mit der man es macht. Und dass ein Leben- und Sterben-Check nicht lustig ist, oder nicht nur, der hat lustige Momente, aber der ist auch sehr traurig. Und bei dem Krebs-Check gibt es auch traurige Momente oder solche, wo man weinen muss, weil es einfach rührend ist oder so, oder schrecklich. Aber das gehört halt auch zum Leben dazu. Und wenn man das Leben, so wie es ist, abbilden will für Kinder, dann gehören ja auch die Themen dazu, die nicht nur leicht sind. Und zum Beispiel für unsere Sendung zum Thema Flucht von 2015, als die große Geflüchtetenbewegung kam oder das politisch da war, für die Sendung sind wir auch ganz oft ausgezeichnet worden, weil wir eben einfach, weil wir halt mit Menschen gesprochen haben, die uns Geschichten erzählen, die nicht schön sind. Wenn einem ein Teenager erzählt, dass er im Mittelmeer 2 Stunden im Wasser war oder der irgendwie auf seiner Flucht durch Ungarn ins Gefängnis kam, zurückgeschickt wurde, geschlagen wurde und so, das sind alles furchtbare Dinge. Aber in dem Moment, wo man drüber redet und wo ich als Identifikationsfigur für die Kinder auch mit meiner Reaktion ja quasi ganz viel abfangen kann, weil ich weil ich stellvertretend für die Kinder einfach einmal ausdrücke, puh, das klingt aber wirklich ganz schön heftig und so weiter. Und weiter frage, bist du traurig, dass du deine Eltern gerade nicht sehen kannst und so weiter, bricht man es für die Kinder, glaube ich, runter und nimmt denen diesen Schrecken so ein bisschen. Und je mehr Themen man angehen kann, die von Erwachsenen für Kinder mit Schrecken belastet werden, wo wir den Schrecken ein bisschen wegnehmen, und es sind eben genau diese schwierigen Themen, desto besser ist es, würde ich denken. Und das machen wir aber nicht nur wir, das macht ja auch schon die Sendung mit der Maus seit vielen Jahren. Das macht die wunderbare Sendung 9,5, die bei euch in Köln produziert wird, also da zumindest in eurer Region. Die Mona war ja auch schon hier, oder, glaube ich?
Nee, die war noch nicht da, die kommt bald, im Dezember ist sie bei uns zu Gast.
Genau, die ist ja auch 9,5 Reporterin und die machen ganz oft solche sperrigeren und auch tagesaktuellen Themen, finde ich super. Genau, gibt es viele Kindersendungen, die sich diesen Sachen annehmen.
Ich würde mich da jetzt tatsächlich einmal kurz zwischenhaken, weil den Livestream müssen wir jetzt leider beenden für die ZuschauerInnen auf YouTube. Keine Sorge, wir stellen den auch später euch noch zur Verfügung online. Wir hier im Studio K bleiben aber noch eine Weile hier drin und ihr könnt noch eure restlichen Fragen stellen. Danke an alle, die von zu Hause aus zugeschaut haben.
Vielen Dank. Tschüss.